Welcome to ZMO Kitchen Talks, a podcast about historical and anthropological research in the Middle East, Africa, Eurasia, South and Southeast Asia, produced by Leibniz Zentrum Moderner Orient in Berlin. My name is Elisa Nobel-Dilati. I'm a Middle East anthropologist and knowledge transfer officer at ZMO. Over a cup of coffee or tea, I talk to renowned academics about their research questions, regions, and methodologies. We also take a look behind the scenes of academic practice at personal reflections, challenges, failures, and unexpected outcomes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der ZMO Kitchen Talks. Heute haben sich hier um den Küchentisch Nora Derbal und Dominik Krell versammelt, die gemeinsam mit Ulrike Freitag gerade eine Konferenz zum Thema Recht und Gesellschaft in Saudi-Arabien planen, die im Oktober am ZMO stattfindet. Und ich werde euch auch gleich das Mikrofon überlassen, möchte euch aber eben kurz noch vorstellen. Nora Derbal ist seit Juli 2024 Juniorprofessorin für Islamwissenschaft an der Universität Hamburg. Zuvor lebte Nora von 2015 bis 2020 für 5 Jahre in Kairo, wo sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin für das Orient-Institut Beirut arbeitete und als Postdoc an der American University in Kairo unterrichtete. Anschließend lebte sie für 4 Jahre von 2020 bis 2024 in Jerusalem, wo sie im Rahmen eines zweiten Postdocs an der Hebräischen Universität forschte und lehrte. Nora hat 2017 an der Freien Universität Berlin bei Ulrike Freitag mit einer Dissertation zu Charity for the Poor in Jeddah, Saudi Arabia 1961 bis 2015 promoviert. Und 2022 erschien die überarbeitete Arbeit bei Cambridge University Press. Seit 2009 forscht Nora über und immer wieder in Saudi-Arabien. Dominik Krell arbeitet als Leverhulme Early Career Fellow am Center for Socio-Legal Studies an der Universität Oxford und ist zudem Junior Research Fellow am Wolfson College Oxford. Bevor er nach Oxford kam, war er als wissenschaftlicher Referent am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg tätig. Am Max-Planck-Institut verfasste er seine Dissertation mit dem Titel Islamic Law in Saudi Arabia – Concepts, Practices and Developments, die Anfang nächsten Jahres als Buch veröffentlicht wird. Und vor seiner Promotion studierte er Rechtswissenschaften und legte 2016 seine erste juristische Staatsprüfung in Berlin ab. Parallel zu seinem Jurastudium studierte er Geschichte und Kultur des Nahen Ostens an der FU Berlin und erwarb anschließend einen Master of Science in Sozialanthropologie von der Universität Oxford. Ich freue mich, dass ihr beiden hier seid. Herzlich willkommen am ZMO und starte auch gleich mal mit einer ersten Frage. Und zwar, wie kam es dazu, dass ihr am ZMO diese Konferenz organisiert?
Danke, Elisa, für die Einladung. Und auch für die nette Vorstellung. Ich höre selbst sehr gerne den ZMO Kitchen Podcast, Kitchen Talk Podcast und freue mich jetzt selbst mal Teil dieser Erfahrung sein zu können. Die Idee für die Konferenz Recht und Gesellschaft in Saudi-Arabien kam vor ungefähr 2 Jahren auf, als Dominik und ich uns im Rahmen des Deutschen Orientalistentags, den in diesem Jahr 2022 die FU Berlin ausgetragen hatte, begegnet sind. Wir haben uns dann am ZMO verabredet oder getroffen, unsere Erinnerung unterscheidet sich da, und haben da ein Gespräch angefangen. Man muss dazu wissen, ich hatte schon Texte von Dominik gelesen, weil in meiner Forschung zu gesellschaftlichen Themen in Saudi-Arabien, also Themen wie zum Beispiel Jugendkultur, die Teilhabe von Frauen, die Frage nach Zivilgesellschaft, Popkultur, immer wieder rechtliche Fragen aufkam und ich dann bei den Texten von Dominik Rat gesucht habe, also um das saudische Rechtssystem besser zu verstehen. Und Dominik hatte mich mal bei einem Vortrag gesehen und hatte mich daraufhin dann angesprochen. Wir saßen dann da bei Kaffee und Kuchen am ZMO und sprachen über die vielen Veränderungen, die Saudi-Arabien in den letzten Jahren erlebt hat. Und dachten, das müsste man mal systematisch mal zusammenbringen und zusammentragen, was da eigentlich in den letzten Jahren passiert ist und was in der Forschung dazu passiert ist, also wie das eine das andere beeinflusst, Recht und Gesellschaft. Und weil wir am ZMU waren, war es natürlich nur naheliegend, auch Ulrike Freitag mit an Bord zu holen, die meine Doktormutter war und einschlägig als Historikerin zu Saudi-Arabien in den letzten Jahren geforscht und publiziert hatte. Und damit hatten wir quasi auch schon die erste Hürde für die Konferenz. Dominik, der aus dem Rechtsbereich kommt, ich mit qualitativer empirischer Sozialforschung, eher zeitgenössisch ausgerichtet, und Ulrike als Historikerin ist so eine der Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen mit der Konferenz, diese Disziplinen in einen Dialog zu bringen. Und deshalb hatten wir uns jetzt überlegt, dass wir heute über Dominiks Forschung sprechen wollen, also die Perspektive von saudischem Recht in das Zentrum des Gesprächs zu stellen und dann mit Blick auf die Konferenz und dann nochmal uns nach der Konferenz treffen, um dann nochmal in der Rückschau meine Forschung zu thematisieren. Also fange ich mit der ersten Frage an dich, Dominik. Was interessiert dich an Saudi-Arabien und wozu forschst du?
Vielen Dank, Elisa und Nora, für die Einführung. Saudi-Arabien ist für mich deshalb spannend, weil es das einzige größere Land heutzutage ist, in dem eben islamische Rechtsgelehrte auf Arabisch Ulama das Rechtssystem weitgehend dominieren. Es wurden zwar in einigen Rechtsbereichen, vor allem im Gesellschaftsrecht, wurde europäisches Recht eingeführt, aber in den meisten Bereichen wird weiterhin fast ausschließlich islamisches Recht angewendet. Saudi-Arabien ist deswegen ein gutes Beispiel, um zu sehen, wie islamisches Recht heutzutage in dem Kontext eines modernen Staates in der Praxis funktioniert. Und in meiner konkreten Forschung untersuche ich, wie diese Rechtsgelehrten das islamische Recht verstehen. Es gibt da sehr unterschiedliche Herangehensweisen natürlich an das islamische Recht und wie sich dies in dem Aufbau des Rechtssystems, also konkret in den Gerichten, in den Institutionen zeigt, aber auch wie das Recht von den Richtern angewendet wird, also wie sich das Recht in den konkreten Urteilen aussieht. Und besonders interessiert mich hierbei, wie sich das Recht verändert und von wem solche Veränderungsprozesse ausgehen.
Im Frühjahr 2025 erscheint dein Buch Islamic Law in Saudi Arabia bei Brill in der Reihe Studies in Islamic Law and Society. Ich konnte bereits das Manuskript lesen und muss sagen, ich habe das sehr gerne gelesen, was nicht selbstverständlich ist, weil Texte aus dem Recht oder Texte, die Recht thematisieren, häufig fast schon unleserlich sind für jemanden wie mich, die aus der qualitativen Sozialforschung oder eher aus einer ethnografischen Richtung auf gesellschaftliche Themen blickt. Ich habe ein juristisches Buch erwartet, aber du fängst mit Talal Assad an. Wie verortest du dich disziplinär?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass ich schon Jurist bin, aber das Buch ist sicherlich kein klassisches juristisches Buch, wie man das vielleicht von einem Buch über das US-amerikanische Rechtssystem erwarten würde, weil ich auch neben Jura Sozialanthropologie und Islamwissenschaft studiert habe und versuche, diese unterschiedlichen Disziplinen zusammenzubringen. Und deswegen richtet sich das Buch auch an Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen, vor allem natürlich aus der Islamwissenschaft, aus der Sozialanthropologie, aber auch an Historiker tatsächlich, die sich mit der Vergangenheit beschäftigen, mit Rechtssystemen der Vergangenheit, aber manchmal auch Verbindungen zur Gegenwart schlagen wollen. Deswegen richtet sich das Buch auch ausdrücklich an Wissenschaftler aus den quantitativen Sozialwissenschaften wie dich. Und für mich ist besonders die Integration anthropologischer Ansätze wichtig, weil man durch diese Ansätze, durch die anthropologische Theorie, das ermöglicht einem, rechtliche Konzepte zu hinterfragen. Und wenn man Konzepte aus dem deutschen Recht beispielsweise eins zu eins übernimmt und auf das islamische Recht anwendet, dann ignoriert man den kulturellen Kontext, in dem sich das Recht zum einen entwickelt hat, aber auch heute weiterentwickelt. Und da geht es wirklich um grundsätzliche Vorstellungen, zum Beispiel Vorstellungen von Fortschritt oder auch von Rechtssicherheit.
Bevor wir jetzt inhaltlich über die Themen des Buches sprechen, also wie die Rechtsentwicklung, würde mich nochmal interessieren, wie das Buch entstanden ist. Könntest du uns ein bisschen von deiner Feldforschung in Saudi-Arabien erzählen? Also gerade die Frage, hattest du Partner vor Ort? Was konntest du allein unternehmen?
Grundsätzlich ist der Zugang zum saudischen Rechtssystem für Wissenschaftler sehr schwer, weil es eben auch ein politisch brisantes Thema ist. Und das hat die Forschung zum saudischen Rechtssystem in der Vergangenheit auch sehr erschwert. Als ich 2016 mit meiner Forschung angefangen habe, konnte man nicht einfach mal so nach Saudi-Arabien, nicht mal als Tourist reisen, geschweige denn dort zu forschen. Bis ich das dann geschafft habe, ein Forschungsvisum zu bekommen und tatsächlich nach Riad zu reisen, hat es mehr als ein Jahr gedauert, weil auch saudische Behörden ein Interesse haben, genau zu schauen, wen sie da ins Land lassen. Und in Saudi-Arabien war ich dann am King Faisal Center in Riad angebunden. Das ist ein sehr in Saudi-Arabien sehr renommiertes Zentrum, das auch ein wichtiger Ansprechpartner für Wissenschaftler, für ausländische Wissenschaftler, die nach Saudi-Arabien kommen ist. Und viele bekannte Saudi-Arabien-Experten waren auch da. Und das King Faisal Center hat dann mein Forschungsvisum gesponsert und hat auch mich in Kontakt gebracht mit dem Justizministerium, hat mir ermöglicht, dass ich Gerichte besuchen kann und hat mir auch ein Treffen mit hochrangigen Funktionären im Justizministerium vermittelt. Aber ich war am King Faisal Center immer auch ein Exot, weil die meisten Leute tatsächlich, die zu Saudi-Arabien forschen, Nora ist da eine Ausnahme, interessieren sich für große politische Zusammenhänge, sind Politikwissenschaftler. Und die Leute am Faisal Center wussten nicht so ganz genau, was sie mit mir machen sollen. Und fast wichtiger war dann für mich, dass ich diese Anbindung an das King Faisal Center hatte. Und das hat sehr viel Vertrauen erzeugt, hat geholfen, Vertrauen mit Interviewpartnern, die ich dann auf verschiedene Weise Kontakt aufgenommen hatte, hat geholfen, Vertrauen zu schaffen. Und wenn man zu Recht in Saudi-Arabien forscht, ist Vertrauen einfach alles, weil es eben auch ein brisantes Thema ist.
Etwas, was deine Arbeit sehr auszeichnet, ist das reichhaltige Quellenmaterial, das du verwendest und auf das du deine Forschung stützt. Könntest du uns einmal ausführen, wie du dein Quellenmaterial zusammengetragen hast und auf welchen Quellen deine Forschung basiert?
Also die Interviews waren natürlich wichtig, aber daneben habe ich mich auch sehr viel mit saudischer Rechtsliteratur beschäftigt und tatsächlich habe ich auch viele Videos geschaut von saudischen Gelehrten. Also ich glaube, dass man sich ein Rechtssystem nicht alleine durch Interviews erschließen kann, denn die Leute, für die ich mich interessiere, schreiben hauptsächlich. Das heißt, wenn sie schreiben, muss ich auch das lesen, was geschrieben wird. Und die Forschung war bis zur Jahrhundertwende tatsächlich sehr eingeschränkt, weil saudische Juristen in der Vergangenheit eben nicht geschrieben, heute tun sie das, aber in der Vergangenheit eben nicht geschrieben hat. Stattdessen war vieles, was passiert ist, mündlich. Und das liegt auch daran, dass die Islamwissenschaft traditionell eine orale Tradition ist, in der tatsächlich das gesprochene Wort oft mehr Gewicht hat als das Geschriebene. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten fundamental geändert. Es gibt heute eine riesige Menge Rechtsliteratur zu allen möglichen Themen. Und das hat mir ermöglicht zu verstehen, oder ich habe versucht, das durch die Literatur zu verstehen, wie saudische Rechtsgelehrte denken und warum sie bestimmte Positionen vertreten. Und neben der Literatur habe ich auch viel Zeit auf Social Media und YouTube verbracht, weil die islamischen Gelehrten, und zwar wie die meisten Saudis generell, kann man sagen, sehr digital affin sind. Und zum Beispiel haben die angefangen, Videostreams von ihren Konferenzen, von ihren Vorträgen zu machen. Das sind vielleicht, waren unter anderem Orte, zu denen ich nie Zugang bekommen hätte. Und das wäre einfach sehr hilfreich, um so ein bisschen kompletteres Bild zu kommen. Und daneben gibt es auch viele Unterrichtseinheiten von saudischen Gelehrten, die ihren Schülern bestimmte Konzepte erklärt haben und die haben die ins Internet gestellt und dadurch konnte ich so ein bisschen auch verstehen, um was es wirklich geht in den Urteilen.
Kommen wir zum Inhalt unserer Konferenz, der Wandel von Recht und Gesellschaft in Saudi-Arabien. Seit König Salman 2015 den Thron bestiegen hat und sein Sohn Kronprinz Mohammed bin Salman 2016 die sogenannte Vision 2030 ausgerufen hat, liest man eigentlich fast täglich in den Medien vom radikalen gesellschaftlichen Wandel in Saudi-Arabien. Das Ziel von Vision 2030, einer sehr ambitionierten wirtschaftlichen Gesamtstrategie, ist es, Saudi-Arabien aus der Abhängigkeit des Erdöls hinwegzuführen. Vision 2030 greift in alle Bereiche ein, wirtschaftlich, gesellschaftlich, kulturell. Salopp könnte man sagen, Vision 2030 krempelt das Land um. Siehst du in deiner Forschung zum Recht in Saudi-Arabien auch diesen radikalen Wandel?
Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass alle Juristen von Natur aus konservativ sind, weil sie eben in die Vergangenheit schauen, um gegenwärtige Probleme zu lösen. Das gilt natürlich auch für islamische Juristen. Und deswegen glaube ich, dass es im Rechtssystem grundsätzlich eher keinen radikalen Wandel gibt, sondern es gibt schleichende Veränderungen. Ein Beispiel ist die Kodifizierung des islamischen Rechts, auf die wir vielleicht später noch eingehen können. Die wird von vielen als radikaler Wandel gesehen, aber tatsächlich ist sie das Ergebnis von jahrzehntelangen Debatten zwischen den Juristen, aber auch zwischen dem Staat oder staatlichen Institutionen, zwischen den Königen und den Juristen. Und tatsächlich haben die meisten Veränderungen im Gerichtssystem nicht ihren Ursprung in der Vision 2030, sondern gehen zurück auf die 2000er Jahre. Und es hat viele Jahre gedauert, bis diese Reformen, die in den 2000er Jahren angestoßen wurden, tatsächlich in manchen Fällen mehr als 15 Jahre. Und das liegt daran, dass viele dieser Reformen auch strukturelle Veränderungen waren, zum Beispiel die Einführung spezialisierter Gerichte, die erhebliche Veränderungen in der Praxis zur Folge haben. Und das lässt sich einfach nicht so schnell verändern.
Das ist etwas, was ich auch in meiner Forschung sehr häufig beobachtet habe, dass viele der Veränderungen, die jetzt auf Vision 2030 zurückgeführt werden, eigentlich ihren Ursprung schon mindestens in den 2000er Jahren, also und in der Zeit unter König Abdallah haben. Also gerade was Jugendkultur und Jugendbewegungen angeht. Ich würde auch sagen, vieles von dem, was so jetzt dieser große Wandel im Entertainment und Unterhaltungsbereich, da gab es schon viel mehr in den 2000er Jahren, was, glaube ich, außerhalb einfach nicht wahrgenommen wurde, aber wo man schon innerhalb der Gesellschaft diese Debatten und Aktivitäten sah.
Interessant war auch bei mir tatsächlich, dass die Vision 2030 besonders in den Interviews, aber auch in der Rechtsliteratur keine Rolle gespielt habe. Und der Name Mohammed bin Salman wurde auch 2018, 2019, wo alle Welt darüber über ihn geredet hat, nie erwähnt. Also das war tatsächlich sehr interessant.
Könntest du noch mal zusammenfassen, was sich im Rechtssystem in den letzten Jahren verändert hat?
Bei den Veränderungen muss man unterscheiden zwischen so strukturellen, prozessualen Veränderungen und tatsächlich inhaltlichen Veränderungen, die also das Recht selber betreffen. Und wenn man sich so das Gerichtssystem und die Veränderungen in den letzten Jahren ansieht, fällt vor allem eine zunehmende Professionalisierung auf. Und ich hatte die Spezialisierung bereits festgestellt, also Einführung spezialisierter Gerichte bereits angesprochen. Und vor diesen Reformen war ein einzelner Richter für zahlreiche Rechtsbereiche zuständig. Es konnte zum Beispiel vorkommen, dass derselbe Richter über einen Mord entscheiden musste und dann im nächsten Fall über das Sorgerecht eines Kindes. Und das sind natürlich sehr, sehr, sehr unterschiedliche Rechtsbereiche und man benötigt natürlich unterschiedliches Wissen, diese Fälle entscheiden zu können. Jetzt heutzutage gibt es eben dafür spezialisierte Gerichte und die Richter sind praktisch wurden auch nochmal neu ausgebildet, genau diese Fälle übernehmen zu können. Anderes wichtiges Thema ist die Digitalisierung und man muss wirklich sehen, das hat mittlerweile echt ein beeindruckendes Level erreicht und einige Gerichte in Saudi-Arabien arbeiten bereits ganz ohne Papier und ich konnte das auch 2018 sehen, wurde mir das genau gezeigt, wie das funktioniert hat. Und ich glaube, das ist vor allem, wenn man sich das Bild vom saudischen Rechtssystem, vor allem natürlich in Europa ansieht, ist natürlich überraschend, dass die so gut mit der Digitalisierung vorankommen. Wenn man sich aber das Recht inhaltlich ansieht, also die einzelnen Regelungen, sieht man auch wichtige Veränderungen. Diese sind meistens intransparent und schwieriger zu verfolgen. Und das liegt vor allem daran, dass die Rechtsgelehrten eine andere Vorstellung von Fortschritt und von Reform haben. Ich habe das ja schon vorhin kurz angesprochen. Und während für europäische Juristen die Reform, eine Rechtsreform, die Einführung von neuen, von besseren Normen bedeutet, sehen die islamischen Gelehrten das islamische Recht als ewig gültig an. Und das Recht muss bei unterschiedlichen Gegebenheiten unterschiedlich interpretiert werden. Das heißt, es verändert sich natürlich. Und im Ergebnis kann eine neue Interpretation des Rechts ähnlich wie eine Reform funktionieren. Aber die Gelehrten möchten den Eindruck nicht entstehen lassen, dass es sich tatsächlich um neues Recht handelt. Deswegen ist das ein bisschen transparent. Aber besonders im Familienrecht, und ich habe in dem Buch habe ich dazu zwei Fallbeispiele, kann man sehen, dass in den letzten Jahrzehnten erstaunliche Veränderungen eingetreten sind. Und das besonders, wenn man andere arabische Länder vergleicht. Und nur um ein Beispiel zu geben, ich habe ein Kapitel in dem Buch darüber geschrieben, wie die Rechte der Frau, eine Scheidung zu erlangen, erheblich ausgebaut wurden und im Ergebnis Reformen durch die Rechtsgelehrten angestoßen werden, wie sie auch von staatlichen Stellen in anderen arabischen Ländern durchgeführt wurden.
Da du hier die Rechte von Frauen erwähnst und gleichzeitig immer von Juristen und Gelehrten sprichst, würde mich interessieren, wie steht es um Frauen im Rechtsbereich? Dürfen Frauen heute als Richterinnen arbeiten? Seit wann dürfen Frauen als Anwältinnen arbeiten? Dürfen Frauen zum Beispiel in Gerichte hineingehen? Ich erinnere mich, als ich zur Feldforschung 2009, 2010 in Saudi-Arabien war, durfte ich zum Teil nicht mal in Ministerien gehen als Frau. Wie werden Frauen vor Gericht vertreten? Und darf ich noch hinterher schieben, gibt es heute unter den Rechtsgelehrten, also unter den Ulama, die du beschreibst, auch Frauen?
Natürlich gibt es in Saudi-Arabien Frauen, die sich mit dem islamischen Recht auskennen, aber sie sind nicht als offizielle Rechtsgelehrten tätig. Und im Gerichtssystem muss man sagen, dass zumindest Richter an staatlichen Gerichten, die ich mir eben angeschaut habe, das dürfen nur Männer sein. Das heißt, vorsichtig gesprochen, Frauen sind im Gerichtssystem unterrepräsentiert. Aber die große Entwicklung ist, würde ich sagen, sind die Anwältinnen. Und das wird immer normaler. Also man sieht tatsächlich Anwältinnen, die vor Gericht auftreten. Und die haben noch ein bisschen einen schwierigen Stand, besonders ältere Richter nehmen die nicht so ganz ernst. Aber ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist. Aber es ist eine junge Entwicklung, die eben in den letzten Jahren angefangen hat. Frauen dürfen aber heute in die Gerichte rein. Das ist überhaupt gar kein Problem. Als Anwältinnen, aber auch natürlich, wenn sie in irgendwelche Prozesse verwickelt sind, wenn sie sagen, Zeuginnen sind oder sonstige Beteiligte sind. Das ist heutzutage kein Problem mehr.
Woher kommt dieser Wandel? Also zum Beispiel, dass Frauen heute als Anwältin bei Gericht arbeiten dürfen. Ist das was von oben verordnet wurde? Oder ist das Ergebnis von Diskussionen innerhalb der Rechtsszene? Oder ist das Ergebnis von sozialen Bewegungen, die zum Beispiel für die Beteiligung von Frauen oder für mehr Transparenz sich einsetzen? Was würdest du sagen? Woher kommen diese Veränderungen, die wir da in den letzten Jahren beobachten können?
Wenn man sich das Rechtssystem anschaut, und das ist ja eben der Fokus meiner Arbeit, dann muss man sagen, dass soziale Bewegungen eigentlich eine untergeordnete Rolle spielen. Das liegt zum einen daran, dass insbesondere Menschenrechts-NGOs im Land kaum bis gar nicht arbeiten können, also NGOs wie Amnesty International zum Beispiel. Und das andere, was mir aufgefallen ist, dass viele soziale Bewegungen tatsächlich Schwierigkeiten haben, ihre Forderungen in die Sprache der islamischen Rechtswissenschaft zu übersetzen. Und das wäre eine Möglichkeit, dass die Rechtsgelehrten und Richter tatsächlich diese Forderungen sich mit denen besser auseinandersetzen können. Insgesamt glaube ich, dass der Wandel das Ergebnis eines Zusammenspiels der Rechtsgelehrten auf der einen Seite und dem Staat ist. Aber man darf auch nicht vergessen, dass besonders in dem Justizministerium, das natürlich hauptsächlich für das Rechtssystem verantwortlich ist, dass es auch dort viele, viele ausgebildete Juristen gibt, unter anderem die vergangenen Justizminister waren ausgebildete islamische Gelehrte. Und die Rechtsgelehrten und das Justizministerium haben ein großes gemeinsames Interesse, nämlich beide wollen zeigen, dass das Rechtssystem funktioniert, und die Rechtsgelehrten wollen vor allem zeigen, dass islamisches Recht in dem Kontext eines modernen Staates funktioniert.
Eines der großen Themen unserer Konferenz ist die Kodifizierung des Rechts in Saudi-Arabien. Kannst du uns bitte erklären, was das bedeutet, die Kodifizierung des Rechts, und was da gerade in Saudi-Arabien passiert?
Man muss zuerst im Hinterkopf haben, dass das islamische Recht kein einzelnes Buch ist, also es ist kein fester Gesetzestext, den man aufschlagen kann und dann sagen kann, okay, das ist islamisches Recht, sondern traditionell wird das islamische Recht aus Büchern bekannter historischer Gelehrter vor allem, also teilweise mittelalterlicher Gelehrter, aber auch dann Gelehrte der Gegenwart abgeleitet. Und das ist ein hochkomplexer Prozess, und der ist eben für Außenstehende meist sehr intransparent, schwierig nachzuvollziehen. Und die Kodifizierung bedeutet, Kodifizierung des islamischen Rechts bedeutet, dass aus diesem Korpus, aus diesen vielen Büchern ein Gesetz, wie wir es eben kennen, ausformuliert wird mit unterschiedlichen Artikeln, und das eben als Grundlage der Rechtsprechung gilt. Und die erste große Kodifizierung in Saudi-Arabien wurde 2021 eingeführt, das war das Familienrecht. Und der Prozess der Kodifikation ist noch nicht abgeschlossen. Es fehlt vor allem noch das Strafrecht. Und die Kodifizierung ist eben ein sehr wichtiges Projekt von Mohammed bin Salman, von dem Kronprinz, über den wir schon geredet haben. Aber es wurde eben schon länger diskutiert. Im Ausland hat die Kodifizierung hohe Wellen geschlagen, tatsächlich, auch in der Forschung. Aber, und das zeige ich in dem Buch, im letzten Kapitel meines Buches, ist, dass sich inhaltlich gar nicht so viel verändert hat, sondern es wurden keine neuen Regeln eingeführt, besonders im Familienrecht, sondern weitgehend etablierte Regeln, besonders inhaltlich, neu formuliert.
Diese Debatte um die Kodifizierung des Rechts ist ja eine, die über viele Jahre in Saudi-Arabien zu hören war. Kannst du uns erklären, warum das so lange gedauert hat, bis Teile des Rechtes kodifiziert wurden? Würdest du sagen, die Kodifizierung ist unislamisch? Also gibt es dazu eine Debatte in Saudi-Arabien? Oder wer stellt sich gegen die Kodifizierung?
Also ob die Kodifizierung unislamisch ist, müssen natürlich die Rechtsgelehrten entscheiden. Und ich kann mir da kein Urteil erlauben. Aus historischer Sicht muss man allerdings sagen, dass unterschiedliche Formen der Standardisierung ein fester Teil der islamischen Rechtsgeschichte waren, schon teilweise im Spätmittelalter angefangen haben. In Saudi-Arabien haben lange die Rechtsgelehrten die Kodifizierung abgelehnt. Ein wesentlicher Punkt, an dem sich die Rechtsgelehrten gestört haben, war das Konzept eines Gesetzes insgesamt oder allgemein. Es ist eine sehr theoretische Kritik. Und zwar, die Rechtsgelehrten haben argumentiert, dass ein Gesetz nie vollständige Gerechtigkeit schaffen kann. Denn es ist immer abstrakt und immer generell. Das ist einfach die Natur eines Gesetzes und kann deswegen nicht den Einzelfall abbilden. Stattdessen ist die Idee, dass der individuelle Richter auch mit seiner individuellen Interpretation das islamische Recht gerade in diesem Einzelfall auch voll abbilden kann. Und das ist übrigens, und das versuche ich auch in dem Buch zu zeigen, kein besonders islamisches Argument, sondern das wurde auch im 19. Jahrhundert in Europa von Gegnern der Kodifizierung in Europa, und es gab hier ja auch eine Debatte über Kodifizierung, wurde dieses Argument hervorgebracht. Aber in den letzten Jahrzehnten ist der Druck auf die Gelehrten, das Recht zu kodifizieren, gestiegen. Zum einen von der Gesellschaft insgesamt, dass doch gesellschaftliche Gruppen gesagt haben, okay, wir wollen ein bisschen mehr Transparenz haben. Aber auch viele jüngere Gelehrte fordern die Kodifizierung. Ein Gelehrter hat es schön zusammengefasst. Wir müssen eben den Leuten, auch ausländischen Kritikern, zeigen, was das islamische Recht ist. Wir werden immer gefragt, was ist das islamische Recht? Und dann hätten wir es und dann könnten wir das auch zeigen und könnten wir auch praktisch Kritik entgegnen.
Wenn du hier von islamischem Recht sprichst, möchte ich noch mal hinterher fragen, welche Rolle denn die islamischen Rechtsschulen für die Rechtsfindung in Saudi-Arabien spielen. In meiner Wahrnehmung wird Saudi-Arabien mit hanbalitischem Recht gleichgesetzt. Und das fand ich eine der interessantesten Stellen deiner Arbeit, zu sehen, ja, wie du über die Rechtsschulen in Saudi-Arabien schreibst. Könntest du das einmal erklären?
Genau, also wir haben im sunnitischen Recht 4 große Rechtsschulen, malikitische, hanafitische, schafiitische und hanbalitische Rechtsschule. Und die hat historisch, haben diese Rechtsschulen natürlich eine große Rolle gespielt. Die saudischen Gelehrten kritisieren jedoch die Autorität der Rechtsschulen, besonders die Idee, dass ein Richter einer bestimmten Rechtsschule folgen muss, wie es zum Beispiel teilweise im Osmanischen Reich war. Diese Rechtsschulen, das ist die Idee, sind deswegen unislamisch, weil sie eine spätere Erfindung sind. Nämlich zur Zeit des Propheten oder der ersten Muslime noch nicht existiert haben. Diese Kritik bedeutet jedoch nicht, dass die Rechtsschulen in den Argumenten, auch tatsächlich in den Urteilen keine Bedeutung mehr spielen. Sie sind jedoch nicht bindend. Also ein Richter muss eben nicht der hanbalitischen Schule folgen, obwohl die hanbalitische Schule immer noch eine große Rolle spielt, sondern er kann auch anderen Meinungen folgen. Die Rechtsschulen strukturieren jedoch die Diskussion. Also dann kann man sagen, okay, das ist die hanafitische Meinung, die hanbalitische Meinung, die malikitische Meinung. Das praktisch ordnet so ein bisschen die Diskussion.
In deiner Forschung betonst du, dass saudische Rechtsgelehrte an einem Pluralismus der Normen festhalten. Warum ist dir das so wichtig, das zu betonen, dass in Saudi-Arabien im Rechtsbereich ein Pluralismus der Normen herrscht?
Ja, hierbei wende ich mich so ein bisschen an Literatur zu Salafismus. Und Salafismus, sag mal, kann man so sagen, ist jetzt die in Saudi-Arabien vorherrschende Strömung des Islams. Und in dieser Literatur heißt es, dass Salafismus eigentlich keine Rechtsschulen kennt. Und es gibt auch keine rechtliche Debatte, weil es eben nur eine richtige Meinung gibt. Salafismus zumindest, das ist die Beschreibung, folgen nur Koran und Sunna. Und deswegen kann es keine weitere Debatte geben. Und deswegen ist das Recht, ein salafistisches Recht, wenn man das so nennen möchte, der Natur allein schon rigide und strikt. Wenn man sich jedoch die Urteile saudischer Gerichte und auch die Schriften der Gelehrten anschaut, zeigt sich, dass tatsächlich sehr viel Diskussion passiert und auch die Gelehrten großen Wert auf diese Diskussion legen. Und diese unterschiedlichen Meinungen werden tatsächlich als Teil des Rechts, aber auch als Gnade Gottes verstanden. Und das hat praktische und theologische Gründe. Nämlich die Rechtsgelehrten gehen davon aus, dass sowieso nur Gott die richtige Meinung kennt und die Menschen unwissend sind. Und wenn man jetzt eine Rechtsmeinung, vorausgesetzt natürlich, sie wird nach der Methodik der islamischen Rechtswissenschaft entwickelt, auf Basis des Korans und den Überlieferungen vom Propheten, wenn man davon ausgeht, dass sie richtig entwickelt wurde, dann kann sie nicht falsch sein. Weil wenn man sie als falsch klassifizieren würde, würde das bedeuten, dass man sich über einen anderen Gelehrten, der diese Rechtsmeinung praktisch vorgebracht wird, stellen würde. Und das per se ist unislamisch, weil wir eben alle unwissend sind. Das ist die Idee. Praktisch gesehen erlaubt der Pluralismus auch, dass die Richter sich eben auf die Besonderheiten des Einzelfalls konzentrieren können. Das ist, wie ich ja schon erwähnt habe, für saudische Richter und Gelehrte sehr wichtig, weil sie eben dann flexibel sind, aus unterschiedlichen Rechtsmeinungen auswählen können und sich dann das praktisch Gerechtigkeit schaffen können.
Abschließend möchte ich dich gerne noch fragen, welche Rolle die Rechtsgelehrten heute in Saudi-Arabien spielen. Wir sehen ja, dass die saudische Gesellschaft eine sehr junge ist. 2/3 der Bevölkerung sind unter 30 Jahren. Gleichzeitig nehmen autoritäre Tendenzen zu, die Meinungsfreiheit nimmt ab, Tabuthemen wachsen. Gleichzeitig sieht man, dass digital ganz viel bei Social Media läuft, ganz viele Debatten bei Twitter dann doch geführt werden. Und ich frage mich, wie verortest du da diese Rechtsgelehrten, die du in deinem Buch beschreibst, die ja doch ja häufig saudische Männer, ein bisschen ältere Generationen sind, wie nah oder fern sind die am Puls der Zeit? Wird denen heute noch zugehört? Können die sich durchsetzen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und vor allem auch eine schwierige Frage. Also, wenn ich mir jetzt nur das Rechtssystem anschaue, dann sieht man schon, dass trotz dieser ganzen Veränderungen die Rechtsgelehrten weiterhin das Rechtssystem kontrollieren. Natürlich ist die Autorität der Gelehrten so in der saudischen Gesellschaft allgemein, würde ich sagen, angekratzt. Und viele Saudis, mit denen ich auch Kontakt habe und dann ich erzählt habe, für was ich mich eben interessiere, sagen, dass die Richter weltfremd seien und verstehen auch diese ganzen Debatten nicht mehr. Aber ich gehe davon aus, dass die Gelehrten zumindest in absehbarer Zeit schwer zu ersetzen sind. Nämlich auch die neuen Kodifikationen des islamischen Rechts sind schwierig zu verstehen. Also es gibt so ein bisschen immer die Idee, dass wenn man ein Gesetz macht, dass das dann einfach von jedem so angewendet werden kann. Aber es sind eben sehr weitreichende, sehr gute Kenntnisse der islamischen Rechtswissenschaft nötig, um tatsächlich diese Gesetze anwenden zu können. Und ich glaube, deswegen kann man die nicht so einfach abschaffen. Selbst wenn der politische Wille da sein sollte, sie abzuschaffen, ist das nicht so einfach. Und man muss auch sehen, es gibt eine junge Generation von islamischen Gelehrten. Du hast recht, die bekannten großen Gelehrten sind älter. Viele von ihnen sind auch in den 2000er Jahren schon gestorben. Aber es gibt eben jüngere, eine nachwachsende Generation, auch von sehr, sehr guten Leuten. Und die vielleicht auch rechtlichen Veränderungen ein bisschen noch weiter aufgeschlossener sind als eben diese ältere Generation, von der du sprichst. Und was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass zumindest das hat jetzt schon ein bisschen angefangen, die Diskussion, dass weitere Berufe im Rechtssystem von Frauen übernommen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel die Staatsanwaltschaft, dass in der Staatsanwaltschaft in der Zukunft vielleicht mehr Frauen arbeiten werden.
Vielen Dank, Dominik, für die Einführung in das Thema Recht und Gesellschaft in Saudi-Arabien. Ich bin jetzt total gespannt auf unsere Konferenz und freue mich auf ein Teil 2 unseres Gespräches nach der Konferenz.
Vielen Dank, Nora. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Und genau, in der nächsten Folge freue ich mich natürlich dann über ein bisschen mehr über die saudische Zivilgesellschaft zu sprechen.